Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Brigitte Fehrle, früher bei der Berliner Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau, bei der Zeit auch und jetzt ganz frei. Guten Tag, Frau Fehrle.
Hallo, guten Tag.
Wie finden Sie denn die Reaktion von Christian Drosten, dem Virologen, der, als die Bild-Zeitung ihm eine Stunde Zeit gegeben hat, um zu reagieren auf die Vorwürfe, gesagt hat, ich habe Besseres zu tun?
Also vielleicht hätte er sich ein bisschen sanftmütiger ausdrücken können, aber in der Sache finde ich, kann ich das total gut nachvollziehen. Der Mann ist Virologe, der hat einen Job, einen wichtigen an einer Klinik. Der hat wahrscheinlich in diesem Moment wirklich Besseres zu tun gehabt, als eine Frageliste zu beantworten, die auch noch einen halben Tag Zeit gehabt hätte. Also ich fand das ihm gegenüber von der Bild-Zeitung unangemessen.
Aber die Kritik an sich, können Sie die nachvollziehen oder denken Sie, jetzt wird er sozusagen zerpflückt?
Also ich fand die Heftigkeit, mit der die Bild-Zeitung das gemacht hat, gut, eben Bild-Zeitung. In der Sache kann man natürlich darüber diskutieren. Also alles, was ich gelesen habe, ist, dass natürlich an dieser statistischen Methode, die er angewandt hat, auch Statistiker Kritik üben. Was ich problematisch finde, ist, dass man jetzt sozusagen von Wissenschaftlern erwartet, dass sie in jedem Moment eine präzise Auskunft gibt, die Bestand hat über die nächsten Monate hinweg. Und das ist angesichts der Tatsache, dass ja alle sagen und alle wissen, dass wir über dieses Virus noch ganz wenig wissen. So, dann wäre die Konsequenz zu sagen, dann dürfen Wissenschaftler gar nichts sagen. Das wollen wir ja aber im Moment auch nicht. Und so nehmen wir im Augenblick teil an einem wissenschaftlichen Lernprozess. Und das ist natürlich für uns als Bürger so ein bisschen ungewohnt. Aber ich finde es auch enorm spannend. Und man muss eben die Geduld aufbringen und auch die Toleranz, dass diese Irrtümer dann eben auch
Und diesen passieren. Lernprozess hat ja gerade Christian Drosten sehr öffentlich gemacht und gezeigt. Ja, wir arbeiten eben daran. Ja. So war ja vielleicht auch ein Stück weit sein Verdienst, zu sagen, so arbeitet Wissenschaft.
Ja, ganz genau. Und er hat vor allen Dingen sich gewagt in dieses Feld des Öffentlichen und des Politischen, was ja für einen Menschen, der sonst immer nur hinter den Kulissen arbeitet, wirklich schwierig ist. Und er hat das gemacht, was wir ja ganz oft als Bürger fördern, nämlich als Fachmann sich in eine öffentliche politische Debatte eingemischt. Wir sagen immer, es muss mehr Fachkompetenz geben, es muss mehr sozusagen in der Sache argumentiert werden und nicht so sehr politisch argumentiert werden. Und das hat er gemacht und das ist sein absoluter Verdienst. Und deswegen, finde ich, muss man mit ihm auch nachsichtig sein.
Brigitte Fehrle sagt das. Und in dieser gesamten Stunde, jetzt bis 13 Uhr, werden wir beide die Themen des Tages besprechen. Gleich ist unser erstes Thema: Wie können wir denn unsere Reisen planen in diesem Sommer? Können wir welche planen ins europäische Ausland? Darüber sprechen wir gleich. Wie wird unser Sommer aussehen, Frau Fehrle? Fragen Sie sich das oder sagen Sie, naja, ich nehme es, wie es kommt?
Ich nehme es, wie es kommt, auf jeden Fall. Ich mache mir in aller Regel immer nicht so viele Vorstellungen von den Dingen, die man nicht so gut beurteilen kann, wie sie sich entwickeln werden. Nein, ich nehme es, wie es kommt.
Aber manche sind natürlich jetzt schon so in der Frage, wo kann ich hinreisen, an welches Meer zum Beispiel oder auf welche Berge darf ich steigen?
Ja.
Und es gibt eben die Diskussion darüber, ob die Reisewarnung für deutsche Touristen in Europa ab dem 15. Juni für 31 europäische Staaten aufgehoben werden kann. Und wir hören mal den Außenminister Heiko Maas, was er dazu sagt.
Wenn die Pandemiebekämpfung weiterhin erfolgreich verläuft, besteht kein Grund mehr für eine generelle weltweite Reisewarnung. Wobei man immer damit rechnen muss, wenn es zu einem neuen Ausbruch einer zweiten Welle kommt, wo auch immer, wird man auch darauf wieder reagieren können müssen.
Das sagt Heiko Maas. Und gleichzeitig ist aber beschlossen worden, dass die Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland bis zum 29. Juni verlängert werden. Sehen Sie da eine Diskrepanz?
Ich finde, es passt nicht mehr so richtig zusammen. Also für uns als Bürger ist das wirklich schwer nachzuvollziehen, warum es möglich sein soll, in alle Länder zu reisen, also in 31 Länder wieder reisen zu dürfen, dort ja zwangsläufig Menschen zu treffen, auf Flughäfen zu sein, in Zügen zu sitzen, dort auch in Restaurants zu sitzen, wo es möglicherweise nicht die Abstandsregeln gibt oder wo sie nicht kontrolliert werden. Aber innerhalb des Landes, innerhalb unseres eigenen Landes dürfen wir das nicht. Also ich kann das nicht mehr nachvollziehen und ich finde, das ist auch ein seltsames politisches Signal der politisch Verantwortlichen.
Aber wir hören mal von den Grünen Katrin Göring-Eckardt, die genau dazu Stellung genommen hat.
Es muss sich um Länder drehen, wo klar ist, erstens, wir haben eine Nachvollziehbarkeit dessen, was an Infektionsrisiko da ist, und auf der anderen Seite muss es auch vergleichbare Standards geben, was Abstandhalten angeht, was die Frage von Mund-Nasen-Schutz angeht.
Sie geht also davon aus, dass wir eben in solche Länder reisen, wo diese Dinge gegeben sind.
Ja, aber wurde das wirklich für jedes dieser Länder im Detail überprüft? A, ob es die Regeln gibt, B, ob sie tatsächlich eingehalten werden. Ich würde das bezweifeln, denn das ist ja ein Riesenaufwand. Und gleichzeitig bleibt meine Kritik daran, dass die Kontaktbeschränkungen dann innerhalb Deutschlands so streng bleiben. Weil das heißt ja immer noch, Freundeskreise dürfen sich nicht treffen, auch nicht mit Abstandsregeln. Mhm. Kegelclubs dürfen sich nicht treffen, auch nicht mit Abstandsregeln. Es dürfen nicht Menschen gemeinsam Urlaub machen innerhalb Deutschlands, auch nicht mit Abstandsregeln. Also da stimmt irgendwas nicht, da ist eine Unwucht entstanden. Natürlich auch dadurch, dass es einen Riesendruck gibt auf die politisch Verantwortlichen, dass sie mehr Lockerungen durchsetzen und natürlich auch die Industrie, und gerade auch die Reiseindustrie.
Gerade die Reisebranche ist natürlich sehr daran interessiert, dass wir wieder reisen dürfen. Mhm. Thorsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands, hat dieses gesagt.
Aber es ist wirklich ein gutes Zeichen für die Reisewirtschaft, denn die leidet mit über 11 Milliarden Euro Umsatz. Ausfällen haben wir im Moment zu kämpfen, und es ist ein gutes Zeichen für die Urlauber, die langsam Gewissheit dann bekommen, dass sie auch wirklich in den Urlaub fahren können.
Vielleicht wird einfach davon ausgegangen, dass die Menschen, die dann in den Urlaub fahren, einfach auf sich aufpassen.
Ja, das ist ja schön, wenn man davon ausgeht. Ich glaube nur einfach, dass das nicht so sein wird, weil das ist ein psychologischer Effekt, der hier eintritt. Wenn man immer mehr Lockerungen bekannt gibt und immer mehr Dinge wieder möglich machen, erreicht man bei den Menschen eine Art von Sorglosigkeit. Also das kann man ja jetzt schon sehen, wenn man auf die Straßen geht. Es passen nicht mehr alle aufeinander auf. Die wenigsten tragen Masken, sehr viele halten keinen Abstand, sitzen in den Cafés und den Restaurants relativ dicht beieinander. Also ich glaube einfach, dieses psychologische Moment, dass so eine Sorglosigkeit entsteht, das darf man nicht unterschätzen. Wir haben jetzt die Situation, deswegen kann man nur an jeden Einzelnen appellieren, dass er sich genau überlegt, wo er hinfährt. Ich meine, wenn ich jetzt ein Ferienhaus in Dänemark gemietet habe, an einem Strand, wo vielleicht nur alle 20 Meter mal jemand liegt, okay, warum soll man das nicht machen? Aber die Pauschalurlauber fahren nach Griechenland, nach Italien, nach Portugal, nach Spanien, und da sieht es eben einfach an den Stränden vollkommen anders aus.
Bund und Länder ringen wirklich. Man kann es wirklich so sagen, sie ringen um das richtige Maß in Sachen Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Und in dieser Debatte fordert jetzt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
Dann müsste man sich ehrlicherweise sogar überlegen, ob wir nicht auf Bundesebene mal beim Infektionsschutzgesetz da mehr Einfluss garantieren. Weil ehrlicherweise, glaube ich, wäre es besser, wenn der Bund da mehr verbindliche rechtsnormative Kraft hätte, als es jetzt der Fall ist. Ich bin echter überzeugter Föderalist, wie Sie wissen. Aber an der Stelle wäre da mehr generelle Guidance vom Bund. Und zwar nicht nur moralische, sondern auch rechtliche, glaube ich, sehr hilfreich.
Also mehr Macht für den Bund beim Infektionsschutzgesetz. Gute Idee, Frau Ferle?
Ja, finde ich. Da hat der Ministerpräsident Söder absolut recht. Und er spricht ja auch mit einer gewissen Autorität, weil er ja Vorsitzender der Länderministerpräsidentenkonferenz ist. Also der Föderalismus, und es geht ja gar nicht jetzt hier prinzipiell um den Föderalismus, sondern einfach um die Frage, ob in solch einer Situation es nicht richtig ist, wenn es gemeinsame Regeln gibt. Und die können dann, wenn sie wirklich gemeinsam sein sollen, nur vom Bund beschlossen und dann am Ende auch durchgesetzt werden. Und das heißt ja nicht, dass es nicht regionale Unterschiede geben kann und dass nicht einzelne Regionen Lockerungen machen können oder strengere Vorschriften oder wie auch immer. Aber es muss, glaube ich, für den Bürger klar sein, wer entscheidet und gibt es eine Vergleichbarkeit von Entscheidungen. Weil wie soll denn jemand jetzt in Mecklenburg-Vorpommern einsehen, dass es zwar in Thüringen keine Maskenpflicht mehr geben soll oder vielleicht doch Maskenpflicht, aber sonstige Kontaktverbote aufgehoben werden sollen. Und in Mecklenburg ist das dann anders, obwohl ähnliche Infektionszahlen sind und so weiter.
Aber das Argument ist ja dann, dass die Infektionszahlen nicht unbedingt ähnlich sind, sondern dass sie in manchen Ländern eben anders aussehen als, also zum Beispiel in Bayern anders als in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, das ist ja vollkommen richtig. Deswegen sage ich ja, es kann ja auch unterschiedliche Regeln geben, aber die müssen von einem gemeinsamen Geist und von einer gemeinsamen Grundhaltung getragen sein und müssen eben vergleichbar sein und nicht, dass jedes Land zeitlich und sonst wie entscheidet, wie es das gerade für richtig hält. Weil meine Vermutung ist, es gibt einfach unterschiedlich viel politischen Druck in den Ländern, wirtschaftlichen und politischen Druck. Und es gibt unterschiedlich starke Ministerpräsidenten. Und je nachdem, wie da die Kräfteverhältnisse sind, werden dann Lockerungen gemacht oder nicht. Wenn man mal zurückguckt, die erste Abweichung sozusagen von einer gemeinsamen Regelung hat damals der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet bekannt gegeben, kurz nachdem die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin eine Regel verabredet hatten. Und wenn das keine politische Motivation ist, die dahinter steckt und nichts mit Infektionsschutz zu tun hat, dann falle ich vom
Stuhl
meinem Glauben ab. Ja.
Okay. Wenn wir auch nach Thüringen gucken, da wird ja auch Ramelow vorgeworfen, dass er im Grunde auch Wahlkampf macht. Der Gegner in seinem Land heißt AfD. In knapp einem Jahr soll gewählt werden. Und der AfD-Landeschef Björn Höcke hat Ramelow einen Ministerpräsidenten der Angst genannt. Und da wird nun gesagt, naja, vielleicht ist er jemand, der sich jetzt profilieren muss als jemand, der eben keine Angst hat. Sehen Sie das als eine Möglichkeit?
Ja, ich glaube allerdings nicht, dass ich Bodo Ramelow, so wie ich ihn kenne, wirklich jetzt von einer AfD in diesem Maße treiben lässt. Ich glaube eher, dass die Stimmung im Land so ist, dass die Menschen das nicht mehr verstehen, warum sie Einschränkungen hinnehmen sollen, wo doch die Infektionszahlen in Thüringen wirklich niedrig sind. Und da erfordert es meiner Ansicht nach von einem Ministerpräsidenten einfach sehr viel Erklärung und Aufklärung. Weil wenn Ramelow jetzt den Tourismus komplett freigibt in seinem Land, und das ist ja nun in allen Ländern so, dann reisen die Menschen. Und dann geht es doch gar nicht mehr um die Infektionszahlen in Thüringen, sondern dann kommt meinetwegen jemand aus einem Hotspot nach Thüringen und verbreitet dort erneut das Virus. Und mit diesen Argumenten muss man auch die Bevölkerung konfrontieren und nach diesen Argumenten Regeln schaffen. Und da glaube ich, die wären glaubwürdiger und besser durchsetzbar, wenn sie gemeinsam entschieden würden. Und das kann dann nur geschehen, wenn es der Bund macht. So wie die Schweiz es regelt, die hat einfach verschiedene Stufen und sagt, ab einer bestimmten Stufe von Gefahr übernimmt die Bundesregierung das Heft des Handelns. Mhm. So fände ich das gut.
Also dann verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, eben unabhängig davon, wie die Infektionszahlen sind, muss es dann eine klare Linie geben. Und wenn ich dann in einem Bundesland lebe, wo die Infektionszahlen gering sind, muss ich mich trotzdem an die gleichen Regeln halten, wie in einem Land, wo sie hoch sind, einfach weil es diese bundeseinheitliche Linie geben muss.
Oder weil die bundeseinheitliche Linie beschlossen hat, dass es in einer bestimmten Region anders sein kann. Also zum Beispiel halte ich es für einen Unterschied, ob man sagt, die Kontaktbeschränkungen innerhalb einer Familie müssen so und so hoch sein. Oder ob man sagt, die Restaurantbesuche werden freigegeben. So, also da kann es ja Unterschiede geben, aber es kann nicht sein, dass 16 Ministerpräsidenten 16 unterschiedliche Regeln beschließen für ihre jeweiligen Länder, obwohl die Landesgrenzen ja dann also fließend sind, weil die Menschen fahren hin und her.
Deswegen hat ja auch der bayerische Ministerpräsident Söder gesagt, wenn das in Thüringen so ist, wie es ist, dann ist das für uns ein Problem, weil in Thüringen gibt es Hotspots an der bayerischen Grenze.
Ja.
Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass wir eigentlich im föderalen System ganz gut durch die Krise kommen. Also dass gerade dadurch sozusagen diskutiert wird, gestritten wird. Ich habe hier Martin Florak auch, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen, der das auch so sieht.
Diese föderale Struktur ermöglicht regionale Differenzierung und das passt auch zu dem Bild, was wir haben, nämlich große regionale Differenz mit sehr unterschiedlichen Lagen in der Pandemie, aber auch in sonst vielerlei anderer Hinsicht, denn was hat jetzt eine Küstenregion in Mecklenburg-Vorpommern mit der Alpenregion und Grenzlage zu Österreich zu tun? Relativ wenig und darauf können föderale Strukturen angemessen reagieren.
Aber ich würde sagen, die föderale Struktur an sich wollen Sie auch nicht abschaffen.
Deswegen sage ich, wir reden ja nicht über den Föderalismus an sich, sondern über die Frage, ob in so einer Situation der Pandemie es richtig wäre, wenn es zentrale Regeln gäbe. Und um die Frage zu beantworten, was hat eigentlich Mecklenburg-Vorpommern mit Südbayern zu tun, das sage ich nur, der aus Südbayern fährt in Urlaub nach Mecklenburg-Vorpommern und umgekehrt. Es ist doch irre, dass wir denken, dieses Virus richtet sich nach Landesgrenzen und man könnte nach Landesgrenzen Entscheidungen treffen. Die Leute fahren hin und her, die sind berufen. beruflich unterwegs und so weiter. Und wenn diese sich jetzt noch auf Europa ausdehnt, dann haben wir eine Situation, wo man nicht mehr sagen kann, in Thüringen sind die Infektionszahlen so und so. Ja, die Thüringer, die in Thüringen bleiben, könnten das für sich beschließen, aber nicht, wenn sie die Landesgrenzen verlassen.
Trump liebt Twitter. 80 Millionen Menschen folgen ihm da und zum allerersten Mal hat Twitter einen Trump-Tweet einem Faktencheck unterzogen. Hier im Studio ist die Journalistin Brigitte Fährle und jetzt auch zu uns gestoßen ist meine Kollegin Marianne Allweis. Frau Allweis, was genau hat Trump getwittert und was hat Twitter geantwortet?
Trump hat in 2 Tweets geschrieben, Briefwahl fördert Wahlbetrug. Anlass ist die Nachwahl eines Sitzes für das US-Repräsentantenhaus im eher demokratischen Kalifornien. Und der Präsident schreibt, ohne irgendwelche Belege zu nennen, dass die Stimmabgabe per Brief eine manipulierte Wahl zur Folge hätte, weil zum Beispiel Wahlzettel geraubt werden könnten. Twitter hat direkt unter diese Nachrichten ein blaues Ausrufezeichen gesetzt und einen Link. Erfahren Sie die Fakten über Briefwahl. Der Link führt zu einer Twitter-Seite, in der Trumps Behauptungen als unbegründet zurückgewiesen werden. CNN und die Washington Post werden da etwa zitiert.
Und hat Twitter früher schon mal auf Trump-Tweets reagiert? Nein, hat es nicht. Wissen wir, warum eigentlich nicht?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Nach einer Statistik der Washington Post hat Trump seit Beginn seiner Amtszeit mehr als 18.000 falsche oder irreführende Aussagen verbreitet und viele davon eben auf Twitter in rund 52.000 Tweets. Darin greift er auch regelmäßig Privatleute an. All das ist eigentlich schon verboten, aber Sanktionen gab es noch nie. Dafür wird Twitter auch immer wieder kritisiert und erst jetzt im Zuge der Corona-Pandemie hat das Unternehmen seine Regeln gegen die Verbreitung von Falschbotschaften verschärft. Seit 2 Wochen werden gesundheitsgefährdende, aber auch andere irreführende Nachrichten verstärkt überprüft. Tweets der Präsidenten Brasiliens und Venezuelas wurden etwa schon gelöscht. Und die Twitter-Notiz zu den Trump-Tweets jetzt, die entspreche dem neuen Vorgehen, heißt es, es sei nicht der erste Faktencheck von Twitter, aber der erste von Trump.
Mhm. Frau Fährle, was denken Sie, warum macht Twitter das jetzt? Also was steht da noch dahinter?
Ja, da kann man ja jetzt erstmal nur Vermutungen anstellen. Also oberflächlich würde ich sagen, es ist konsequent, wenn Sie neue Regeln haben, die auch auf andere Präsidenten angewandt werden, dann
klar, dann müssen Sie die anwenden.
Müssen Sie die auch anwenden, sonst würden Sie ja Ihren Kunden gegenüber, Ihren Nutzern gegenüber absolut unglaubwürdig werden. Es würde Sie dem Verdacht aussetzen, Sie würden den Präsidenten schonen oder ihn mit anderen Kriterien behandeln als andere Menschen, Bürgerinnen, Bürger oder auch andere Präsidenten. Also so, insoweit ist das korrekt. Aber Fakt ist natürlich auch, es passiert jetzt mitten im Wahlkampf und deswegen muss sich Twitter schon auch die Frage gefallen lassen, ob dieses Zusammentreffen wirklich nur ein Zufall ist oder ob damit nicht indirekt auch Einfluss genommen werden soll oder es zumindest praktisch passiert, Einfluss genommen wird auf die amerikanischen Wahlen.
Kann man fragen, was hat denn Trump Marianne Allweis geantwortet?
Er hat genau das gesagt, dass eben Twitter Einfluss auf die Wahl nehmen will. Und Twitter unterdrücke das Recht auf freie Meinungsäußerung. Als Präsident werde er das nicht zulassen. Allerdings, wie er das verhindern will, hat er nicht gesagt. Und er hat natürlich auch auf Twitter, auf seinem Lieblingsmedium, reagiert. Man muss aber auch sagen, andere noch viel, viel krudere Tweets, die Trump gerade eben auch verbreitet, um einen angeblichen Mord geht es da, die werden nicht gelöscht. Also man kann Twitter da wirklich nicht vorwerfen, dass es hier jetzt plötzlich zensiert.
Also Twitter unterdrückt das Recht auf freie Meinungsäußerung, hat er getweetet, eben Trump. Insofern ist diese Reaktion, Frau Fährle, nicht berechtigt. Ne?
Also, dass damit das Recht auf freie Meinungsäußerung unterdrückt wird, ist natürlich vollkommener Unfug, weil es wird das Recht auf die Verbreitung von Unsinn damit im Zweifel unterdrückt oder es wird eben versucht, Unsinn zu unterdrücken. Und das ist ja absolut richtig. Also, ich würde jetzt auch Twitter gar nicht unterstellen, dass sie wirklich Einfluss nehmen möchten auf die Wahlen. Nur das zeitliche Zusammentreffen leistet natürlich diesem Zusammenhang, diesem Verdacht Vorschub. Aber ich finde es natürlich gut, auf jeden Fall. Seltsam ist eben, dass es jetzt speziell dieses Wahlthema ist, wo Twitter reagiert. Es wäre natürlich sehr gut, sie würden auch auf den ganzen, auf die anderen Falschmeldungen, die Trump verbreitet, genauso hart reagieren.
Zum Beispiel auf diese Verschwörungstheorien zu dem Mord angeblich. Aber ich glaube, da treffen eben 2 Dinge aufeinander. Einmal die Präsidentschaftswahlen im November und da hat Twitter ja auch schon letzten November November, also ein Jahr davor, seine Regeln verschärft. Ja. Und jetzt eben die Corona-Pandemie. Und ich glaube, Twitter ist da wie viele soziale Netzwerke einfach extrem unter Druck geraten, um wirklich endlich mal was zu tun, weil es diese Kritik ja wirklich schon seit Ewigkeiten gibt.
Richtig. Ja. Es kann natürlich von Trumps Seite aus die Strategie sein, mit Blick eben auf die Wahl zu sagen, mit diesen Tweets in Sachen Briefwahl baue ich schon mal vor, für den Fall, dass ich die Wahl verliere, dass ich nämlich sagen kann, ja, seht ihr, es liegt an der Briefwahl und das habe ich ja damals auch auf Twitter schon gesagt.
Auch das ist möglich, wobei wir ja Trump so kennen, dass er nie um irgendeine Erklärung verlegen ist, also selbst wenn er die nicht strategisch vorbereitet hat. Ich weiß nicht, er muss jetzt natürlich auf diese Art und Weise zurückschlagen, das ist ja vollkommen klar. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das große Auswirkungen haben wird auf die Debatte in den USA.
Und wird es Auswirkungen vielleicht insofern haben, Marianne Allweis, dass er Twitter verlässt, dass Trump sein Lieblingsmedium verlässt und auf eine andere Plattform wechselt?
Also ich kann mir das nicht vorstellen. Natürlich könnte er auf Facebook wechseln, da ist er ja auch. Facebook ist immer noch mit Abstand das größte soziale Netzwerk weltweit. Und da hat er auch jetzt diese Tweets zur Briefwahl verbreitet. Die wurden nicht gelöscht, obwohl sie eigentlich auch hätten gelöscht werden müssen nach den Richtlinien von Facebook. Aber Facebook hat gesagt, sie wollen eine Debatte über das Wahlsystem zulassen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen. Ich glaube, Trump bleibt erstmal bei Twitter. Trotzdem hat er ja immer noch dort so eine Riesenreichweite und es ist eben sein Medium.
80 Millionen Follower.
Ja, leider.
So ist es. Brigitte Fährle hier zu Gast, Journalistin in Berlin und uns jetzt auch zugeschaltet, unser USA-Korrespondent Thilo Kössler, der im Moment aber in Köln ist. Hallo, Herr Kössler.
Hallo, Frau Schäfer. Frau
Fährle. Wir möchten gerne sprechen über einen Fall in den USA. Dort hat ein weißer Polizist in der Stadt Minneapolis sein Knie mehrere Minuten lang an den Hals eines schwarzen Verdächtigen gedrückt, der dann wiederholt um Hilfe gefleht hat, dann das Bewusstsein verloren hat. Das sieht man alles in dem Video einer Passantin, das im Netz dort sehr viel geklickt wird zurzeit. In einem Krankenhaus ist der Afroamerikaner dann kurz danach gestorben. George Floyd ist sein Name. Herr Kössler, jetzt, was weiß man inzwischen darüber? Was hat den Polizisten bewogen, diesem Mann so quälend lange mit dem Knie die Luft abzudrücken?
Also das soll Frau Schäfer eine interne Untersuchung herausfinden, sagen die Polizeibehörden, die übrigens in diesem Fall erstaunlich prompt reagiert haben. Es sind alle vier beteiligten Polizisten sofort entlassen worden. Die Polizeibehörden sagen natürlich auch, wir wissen nicht, wie die Situation so eskalieren konnte. Angeblich hielten die Polizisten George Floyd für einen Betrüger, der gesucht wurde. Und man muss sagen, dass einem Verdächtigen, der auf dem Boden liegt, das Knie in den Nacken zu drücken, dass das zu den Polizeipraktiken gehört, die in Minneapolis erlaubt sind. Aber eben unter keinen Umständen so lange, unter keinen Umständen so heftig, unter keinen Umständen dann, wenn der Verdächtige klagt und dann sogar das Bewusstsein verliert. Man kann ja wirklich nur mit dem Kopf schütteln, wie ungerührt dieser Polizist diese brutale Methode fortsetzt, obwohl ja dann auch die Passanten ihn immer lauter auffordern, davon abzulassen. Die öffentlichen Reaktionen sind entsprechend eindeutig. Man sagt, das sei völlig unangemessen gewesen. Es handelt sich ja ganz klar um ungerechtfertigte Polizeigewalt. Das hat auch Bürgermeister Jacob Free sofort festgestellt und er hat einen Teil des Motivs genannt und er hat gesagt, das war sicherlich Rassismus.
Das Ganze erinnert, Frau Fährle, an den Fall Eric Garner. Das war in New York 2014 ein Mann, der gestorben ist, nachdem ein Polizist ihn in den Würgegriff genommen hatte. Der hatte auch gesagt, ich kann nicht atmen, I can't breathe, so wie jetzt auch George Floyd. Da hat sich also etwas wiederholt.
Ja, auf eine wirklich ganz und gar schreckliche Weise hat sich das wiederholt. Also wer sich dieses Video anschaut, es ist wirklich erschütternd, weil hier gar keine Tat im Affekt gezeigt wird, sondern es ist ein ganz überlegtes, ruhiges, kalkuliertes Vorgehen. Und zwar nicht nur von einem Polizisten, ein zweiter steht ja dabei und schaut sich das an. Es wäre also ohne weiteres möglich gewesen, den Mann auf andere Art und Weise festzuhalten, wenn das denn nötig gewesen wäre, was die Polizisten ja wohl so gesehen haben, wogegen ja auch im Prinzip nichts einzuwenden ist. Aber ihn auf diese Art und Weise festzuhalten, ohne Not, das kann man wirklich dann am Ende nur mit Rassismus erklären, der offensichtlich die Polizei dort tief ergriffen und durchdrungen hat.
Ist das so, Herr Kössler? Ist die Polizei dort tief vom Rassismus sozusagen durchdrungen?
Also es gibt einen Bürgerrechtler, Brian Stevenson heißt er, der hat gesagt, keine amerikanische Institution ist so mit dem Erbe des Rassismus belastet wie die Polizei und die Justiz. Das hat eine lange, lange Tradition. Das zeigt sich an der Tatsache, dass die Gefahr, von einem Polizisten erschossen zu werden, um das 21-fache steigt, wenn man Afroamerikaner ist. Das zeigt sich zum Beispiel an der Praxis Stop and Frisk, eine offen rassistische Methode. Da werden Schwarze angehalten und öffentlich durchsucht. Das zeigt sich an den viel härteren Urteilen, die Afroamerikaner in amerikanischen Gerichten zu gewärtigen haben. Und das zeigt sich auch an der viel höheren Zahl afroamerikanischer Gefangene in den überfüllten Gefängnissen. Ein großer Teil der insgesamt 2,3 Millionen Inhaftierten, kein Land hat so viele Gefangene wie die USA, sind in der Tat Afroamerikaner. Sie werden dreimal häufiger Opfer der grassierenden Polizeigewalt in den USA. Es ist ein alltägliches Phänomen. Im Jahr 2019 haben US-Polizisten, ich habe nochmal nachgeguckt, 1099 Menschen getötet. Es gab nur 27 Tage, an denen es im letzten Jahr keine Todesopfer von Polizisten gab.
Im Fall Eric Garner hat sich ein Geschworenengericht später dann aber gegen eine Anklage gegen die beteiligten Beamten entschieden. Was denken Sie, wo steht aber die Mehrheit der Amerikaner? Stehen die alle auf Seiten der Beamten? Es gibt ja sehr viel Protest, was wir wissen, gerade auch im Netz. Aber die Mehrheit, wo steht die Mehrheit der Amerikaner, Herr Kössler?
Ich glaube, dass das Land auch in dieser Frage zutiefst gespalten ist, wie in vielen anderen Fragen auch. Man sieht übrigens in dem Video, wie sich Passanten zu äußern beginnen. Erst vorsichtig, dann mit Angst und Respekt vor den Polizisten, aber dann doch immer deutlicher. Einige rufen, der rührt sich ja gar nicht mehr. Aber keiner wagt sich tatsächlich einzumischen. Ich glaube, ein großer Teil der USA hat das Thema Polizeigewalt längst als Problem erkannt, wie das Waffenrecht auch und den Zusammenhang zwischen beiden. Ein anderer Teil ist strikt für Recht und Ordnung, die rigide und eben auch gewaltsam durchgesetzt werden müssten. Und das sind auch jene, die sich dann entschieden, auch gegen alle Versuche stemmen, das Waffenrecht zu verschärfen oder sogar den zweiten Verfassungszusatz zu streichen, der jedem Amerikaner das Recht zugesteht, eine Waffe zu besitzen. Das sind zwei Kulturen. Ich glaube, die Rede ist zu Recht von einem veritablen Kulturkampf in den Vereinigten Staaten. Es gibt eben eine liberale Kultur und eine strikte konservative Kultur. Und das ist Teil dieses zutiefst gespaltenen Landes.
Und jetzt wird natürlich im Netz viel reagiert, Frau Ferle. Jerome Boateng, der Fußballer zum Beispiel, hat getwittert, er könne es nicht glauben, es sei wieder passiert im hellen Tageslicht und während es jemand aufgezeichnet hat. Und dann wird gesagt, sprechen wir seinen Namen aus, George Floyd. Ja. Was denken Sie, wird das Entsetzen der Netzgemeinde was verändern können?
Nein, ich glaube, Rassismus ist etwas, was nichts mit einer oberflächlichen Meinungsbildung zu tun hat oder mit einem aktuellen Protest. Rassismus ist etwas, was eine Gesellschaft einfach ganz zutiefst verinnerlicht hat. Und die gibt es, Rassismus gibt es ja auf der ganzen Welt. Wir brauchen da ja auch Deutschland gar nicht auszunehmen. Wenn man an die Morde von Hanau denkt, jetzt dieses Jahr im Februar, das war auch Rassismus. Da ist jemand rumgelaufen und hat Menschen mit Migrationshintergrund erschossen, weil er diese Menschen hasst oder weil er findet, dass die an irgendetwas schuld wären. Und deswegen glaube ich, dass der Protest ist natürlich richtig und gut und es muss ganz großen Aufschrei bei solchen Dingen geben, aber dass der kurzfristig was verändert, das hat man ja auch, das wird nicht sein, das hat man ja auch gesehen bei der Bewegung Black Lives Matters, die war ganz, ganz breit und ganz viele Menschen sind da auf die Straße gegangen und dann kaum ein paar Jahre später passiert genau dasselbe wieder.
Thilo Kössler hat nach Luft.
Darf ich das vielleicht noch ganz kurz ergänzen? Ich glaube, es ist ein strukturelles Problem auch. Es hat mit dem Selbstbild zu tun, das Polizisten von sich haben und von dem Bild, dass sie sich von anderen eben besonders von Schwarzen machen. Polizeibeamte fühlen sich und sie agieren häufig wie Soldaten. Ihr Auftreten, ihr Erscheinungsbild ist wirklich martialisch. Sie sind auf einen Krieg in den Straßen trainiert, auf einen Krieg gegen Verbrechen, gegen den Terror, gegen den Drogen. Sie sehen sich im Wettbewerb gegen das Böse gewissermaßen. Und sie werden ausgebildet nicht mit dem Ziel, deeskalieren zu wirken und Konflikte zu lösen, sondern tatsächlich in den Kampf zu gehen und den Kampf auch zu gewinnen. Es gibt Versuche, dagegen etwas zu unternehmen, die Ausbildung zu verändern, mehr auf Konfliktvermeidung zu setzen. Viele fordern eine grundsätzliche Wende in der Polizeikultur. Aber ich glaube, da ist es ein weiter Weg bis dahin.
Auf Antrag der Grünen ist heute im Bundestag diskutiert worden, ob das Gesetz geändert werden muss, wonach schwule und bisexuelle Männer in Deutschland nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten. Das ist tatsächlich so geregelt, gesetzlich. Und diese Regelung stammt aus der Zeit der AIDS-Krise. Und die Grünen, aber auch Abgeordnete der FDP sagen, das geht nicht, das ist diskriminierend. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde die Journalistin Brigitte Fehrle. Sagen Sie das auch? Ist das diskriminierend?
Ja, es ist natürlich diskriminierend, weil hier eine Personengruppe sozusagen in den Blick genommen wird, statt ein Verhalten. Also man könnte ja sagen, es ist natürlich wichtig, dass sich homosexuelle Männer so verhalten, dass sie möglichst nicht angesteckt sind, wenn sie Blut spenden wollen. Aber da geht es ja um ein konkretes Verhalten und nicht um die gesamte Personengruppe. Also deswegen absolut richtig, dass dieses Gesetz überprüft wird und dass die Grünen und die FDP da die Initiative ergriffen haben, ist gut.
Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will dieses Blutspendeverbot nicht aufheben. Er sagt, das Robert-Koch-Institut hat das Risiko bewertet und sagt eben, wegen der Gefahr von Infektionsübertragungen wie etwa HIV sind homosexuelle Männer eine Risikogruppe und daher müsse der Schutz von Empfängern an erster Stelle stehen.
Ja, aber man kann das Blut ja überprüfen. Also es gibt ja Möglichkeiten, das zu testen. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum man in einer Situation, in der wir im Moment sind, wo dringend Blutspender auch gesucht werden, dass man dann Menschen ausklammert aufgrund der Tatsache, dass sie einer bestimmten sexuellen Neigung zusprechen und nicht versucht, eine Methode zu finden, um diejenigen herauszufiltern, die sich tatsächlich risikoreich verhalten, also die keine Kondome benutzen und so weiter und so weiter.
Ich glaube, der queerpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Karl-Heinz Brunner, wird Ihnen hier sozusagen, fast hätte ich gesagt, aus der Seele sprechen.
Der heterosexuelle Mann oder die heterosexuelle Frau, die täglich wechselnden Geschlechtsverkehr hat, ist mit Sicherheit einem höheren Risiko ausgesetzt als ein ganz normaler Schwule, der mit seinem Partner ein Leben lang zusammenlebt.
Das würden Sie auch so sehen und das muss man sozusagen in Betracht ziehen.
Hat er recht und dafür muss man Regeln finden und Überprüfungsmechanismen finden und ich bin mir sicher, dass es die gibt. Und da bricht sich im Moment immer noch so ein altes Vorurteil Bahn, dass Schwule oder Lesben einfach ständig wechselnde Partner haben, dass die unvorsichtig sind, dass sie kein Verantwortungsbewusstsein haben und so weiter. Alles uralte Vorurteile, die es mal gilt, hier aufzuräumen.
Brigitte Fehrle. Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Ich nehme an, Sie gehen jetzt an Ihren Schreibtisch und schauen ein bisschen darauf, was die EU-Kommission jetzt gleich in Sachen Corona verkünden wird. 750 Milliarden Euro sollen locker gemacht werden in Sachen Corona-Wiederaufbauplan. Und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das 13.30 dann auch erklären. Ja, ich denke, die EU muss tatsächlich jetzt in die Bresche springen, ne?
Ja, absolut. Also ich halte das auch wirklich für eine Schicksalsfrage jetzt, vor der wir da stehen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es eine Einigung geben wird auf Hilfen, die eben nicht nur Kredite sind, sondern eben auch Zuschüsse sind, weil das wäre tatsächlich ein Akt der Solidarität gegenüber den Ländern, die so hart gebeutelt sind und die ja auch schon in der Flüchtlingskrise so stark beansprucht wurden. Also da finde ich, sollten die Nordländer und auch die sparsamen Vier, wie sie ja genannt werden.
Die geizigen Vier.
Die geizigen Vier, genau. Also Dänemark, Schweden, Niederlande und Österreich, da sollten die über ihren Schatten springen und ein gutes Beispiel geben.
Gut, wir werden also gemeinsam genau zuhören, was Ursula von der Leyen dann vorstellt. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Frau Fehrle.